Manche Christen blicken auf Jahre des Glaubens zurück und stellen fest, dass sich innerlich kaum etwas verändert hat, während andere von tiefgreifenden Begegnungen mit Gott berichten, die ihr Leben immer wieder neu ausrichten. Das Bild vom Sturmwind, von der dichten Wolke, vom verzehrenden Feuer und vom glänzenden Metall in Hesekiel 1:4 zeichnet eine geistliche Dynamik, die weit mehr ist als eine theologische Idee. Es beschreibt einen wiederkehrenden Weg, auf dem der Heilige Geist Menschen aufrüttelt, sie unter Gottes Gegenwart stellt, sie reinigt und sie schließlich von der Herrlichkeit des erlösenden Gottes prägen lässt. Der Wind des Geistes, das aufrüttelnde Erwachen. Am Anfang der geistlichen Lebensgeschichte steht selten ein sanftes Streicheln, viel häufiger ein Windstoß. Hesekiel berichtet, wie der Herr ihn vor ein Tal voller Totengebeine stellte und zu ihm sprach, Weissage dem Odem, Weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie lebendig werden. Der Geist Gottes kommt wie ein Wind von außen in eine Situation hinein, die selbst nichts mehr zu erwarten hat. So beginnt Gottes Wirken, wenn er einen Menschen zu sich zieht, ein anfänglich kaum fassbares Wehen, das Fragen aufwirbelt, Sicherheiten erschüttert und eine Unruhe in das Herz trägt, die nicht mehr zu beruhigen ist, ohne dass Gott selbst ins Spiel kommt. Wir müssen uns mit Dingen auseinandersetzen, deren wir uns zuvor nicht bewusst waren. Wenn diese negativen Dinge weggebrannt werden, erfahren wir eine weitere Läuterung und genießen das leuchtende Elektrum in noch tieferer Weise. Manche Gläubige sind schon lange errettet, aber ihr geistlicher Zustand bleibt unverändert. Diese Unruhe ist nicht gegen den Menschen gerichtet, sondern gegen seine Selbstgenügsamkeit. Jesus beschreibt dieses Wirken mit den Worten, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Das Sausen des Geistes kündigt an, dass Gott näher ist, als wir denken, und dass unser bisher so geordnetes Leben vor ihm keinen Bestand haben kann. In vielen Bekehrungsgeschichten findet sich dieses Muster, der Alltag läuft weiter, doch innerlich wird der Mensch von Fragen getrieben, über Schuld, Sinn, Ewigkeit, Wahrheit. Der Geist hebt die schlafende Seele aus ihrem Trott, nicht um sie zu verwehren, sondern um sie auf Christus hin zu öffnen. Doch der Wind des Geistes ist nicht nur das Auftaktzeichen der Bekehrung, er durchzieht das ganze Christenleben. Selbst wer lange mit dem Herrn geht, kann sich in Routinen einrichten, die äußerlich fromm, innerlich aber müde geworden sind. Da weht der Geist erneut, oft unscheinbar, manchmal stürmisch, eine Predigt trifft ungewohnt tief, ein biblisches Wort gewinnt plötzlich Schärfe, eine Begegnung legt verborgene Härte offen. So wie an Pfingsten aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, geschah und das ganze Haus erfüllte, dringt Gottes Geist in unsere gewohnten Strukturen ein und macht deutlich, wie groß der Abstand zwischen seinen Gedanken und unserem gegenwärtigen Zustand ist. Im Rückblick erweisen sich diese Störungen als Gnade. Der Wind des Geistes ist das Nein Gottes zu einem bequemen, aber kraftlosen Glauben und zugleich sein Ja zu wirklicher Lebendigkeit. Wo er weht, werden wir unzufrieden mit einem oberflächlichen Christsein, mit flüchtigem Gebet und gedankenlosem Hören. Aus dieser heilsamen Unruhe wächst neues Verlangen nach Gemeinschaft mit dem Herrn, nach Klarheit vor seinem Angesicht, nach einem Leben, das mehr ist als religiöse Fassade. So wird jeder neue Aufbruch in der Nachfolge von diesem Wind begleitet. Gott gönnt uns keinen Schlaf im Geistlichen, weil er uns für die Fülle seines Lebens geschaffen hat. Und er sprach zu mir, Weissage dem Odem, Weissage, Menschensohn, und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr, Herr, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie lebendig werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht, so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Der Wind des Geistes entlarvt unsere geistliche Bequemlichkeit nicht, um uns zu verurteilen, sondern um uns wach zu küssen. Wer das Sausen dieses Windes in seinem Inneren wahrnimmt, als Unruhe, als bohrende Fragen, als heilige Unzufriedenheit, darf ahnen, der Herr ist im Begriff, einen neuen Abschnitt der Geschichte mit ihm zu schreiben. Statt vor diesem Wehen zu fliehen oder es zu übertönen, gewinnt das Herz Ruhe, wenn es anerkennt, hier ruft der lebendige Gott. Dort, wo wir das Windweh des Geistes nicht mehr nur bekämpfen, sondern als Gnade erkennen, beginnt wirkliche Erneuerung, leise, aber tragfähig und getragen von dem, der seinen Odem in Tote haucht, damit sie leben. die Wolke und das Feuer, Gegenwart und Reinigung Gottes. Wenn der Wind des Geistes ein Leben erfasst, bleibt es nicht beim Aufrütteln. In der Schrift folgt auf den Wind häufig die Wolke, ein Bild für die dichte, alles umhüllende Gegenwart Gottes. Als Israel am Sinai lagerte, heißt es, und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Berg Sinai nieder, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage, und am 7. Tag rief er Mose aus der Mitte der Wolke. Die Wolke verbarg und offenbarte zugleich, sie verhüllte die überwältigende Herrlichkeit und machte doch deutlich, dass Gott wirklich da war, nahe, gegenwärtig, nicht nur als Gedanke, sondern als Wirklichkeit. Den Gipfel des Berges erreicht hatte, spürte ich das Wirken des Heiligen Geistes, das Wehen des Windes. Oft, wenn ich sang, flossen meine Tränen ungehindert. In solchen Momenten spürte ich auch, dass ich von der großen Wolke der Gegenwart des Herrn überschattet war. Geistlich erfahren Menschen diese Wolke, wenn aus der ersten Unruhe ein bewusstes vor Gott stehen wird. Zeiten, in denen das Herz wie von einem stillen Schatten Gottes umfangen ist, Gebet fällt leichter, die Schrift spricht unmittelbar, die eigene Geschichte tritt zurück vor dem Gewicht seiner Gegenwart. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung, dieses Geschehen in der Wüste hat ein geistliches Gegenstück im Inneren des Christen. Das Leben ist äußerlich dasselbe, doch innerlich liegt ein Schleier des Heiligen über den Dingen, unter dem Trost, Führung und Zuwendung Gottes spürbar werden. Doch diese Nähe Gottes ist nie nur tröstlich, sie ist auch brennend. Derselbe Gott, der als Wolke überschattet, ist, wie es heißt, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Und das Neue Testament bekräftigt, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wer unter der Wolke lebt, wird deshalb unweigerlich mit dem Feuer konfrontiert. In seinem Licht treten nicht nur offensichtliche Verfehlungen hervor, sondern verborgene Motive, subtile Selbstinszenierung, festgehaltene Bitterkeiten. Was wir uns selbst geschickt zurechtgelegt haben, zerfällt, wenn der heilige Eifer Gottes unser Inneres beleuchtet. Diese Erfahrung kann das Empfinden haben, zu vergehen. Jesaja, der im Tempel die Herrlichkeit des Herrn sah, rief aus: Wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Doch auf das Wehe mir folgt nicht der Rückzug Gottes, sondern seine reinigende Berührung. So brennt das Feuer Gottes nicht, um zu vernichten, sondern um zu reinigen und zu lösen, von selbstgerechter Moralität, von frommer Fassade, von dem, was wir ohne ihn aus uns machen wollen. In diesem Brennen liegt eine tiefe Gnade, weil Gott uns nicht mit unseren halben Antworten zufrieden lässt. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich auf den Berg Sinai nieder, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage, und am 7. Tag rief er Mose aus der Mitte der Wolke. Da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Die Erfahrung von Wolke und Feuer bewahrt davor, Gott auf eine angenehme Stimmung zu reduzieren. Seine Nähe tröstet, aber sie relativiert auch unser Eigenleben, sie hüllt uns ein und legt uns zugleich frei. Wer sich von dieser Spannung nicht abwendet, entdeckt im Brennen des verzehrenden Feuers die Zärtlichkeit einer Liebe, die nichts Unpassendes neben sich stehen lassen möchte. So wird die Gegenwart Gottes zu einem Ort, an dem wir nicht nur Schutz, sondern auch Erneuerung finden, unsere Geschichte wird von innen her gereinigt, und mitten im Prozess wächst die stille Gewissheit, dass der, der uns durchleuchtet, derselbe ist, der uns trägt. Das Elektrum, die strahlende Offenbarung des erlösenden Gottes. In der Vision Hesekiels endet die Bewegung nicht beim Feuer. Mitten im Flackern erscheint etwas Neues, und ich sah, wie der Anblick von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer, das ringsum ein Gehäuse hat, von dem Aussehen seiner Hüften an aufwärts, und von dem Aussehen seiner Hüften an abwärts sah ich wie das Aussehen von Feuer, und ein Glanz war rings um ihn. Kurz zuvor war von einem Sturmwind, einer großen Wolke und einem hin- und herzuckenden Feuer die Rede gewesen. Nun tritt im Innersten dieses Geschehens das Elektrum hervor, ein strahlendes, glänzendes Metall, in dem die Härte des Metalls mit der Helle des Lichtes verbunden ist. Aus der Mitte des Gerichtes und der Heiligkeit geht eine Herrlichkeit hervor, die nicht abstrakt, sondern personal ist, das Abbild der Herrlichkeit des Herrn. In dieser Botschaft möchte ich noch etwas mehr über die Erfahrung des Windes, der Wolke, des Feuers und des glänzenden Metalls sagen. Es liegt mir auf dem Herzen zu zeigen, dass der Wind, die Wolke, das Feuer und das glänzende Metall die geistliche Lebensgeschichte eines Christen ausmachen sollten. Während unseres ganzen christlichen Lebens sollten unsere geistlichen Erfahrungen ein fortwährender Kreislauf sein, in dem diese vier Dinge immer wieder vorkommen. Geistlich gesprochen bedeutet das, wo der Wind aufrüttelt, die Wolke umhüllt und das Feuer reinigt, bleibt am Ende nicht das gereinigte Ich im Mittelpunkt, sondern der erlösende Gott selbst Elektrum, verstanden als Mischung von Gold und Silber, weist auf diese Verbindung. Gold als Bild der göttlichen Heiligkeit und Herrlichkeit, Silber als Bild der Erlösung und Gnade. Der Gott, der uns begegnet, ist zugleich der Hohe und der Herablassende, der Richtende und der Rettende. In der Offenbarung wird der, der auf dem Thron sitzt, beschrieben als einer, der dem Aussehen nach wie ein Jaspis und Sarder ist, und rings um den Thron war ein Regenbogen, dem Aussehen nach wie ein Smaragd. Herrlichkeit, Gnade und Treue verschmelzen zu einem einzigen Bild, das Herz fesselt. Wenn Gottes Wirken in einem Christen diesen Punkt erreicht, verändert sich die Blickrichtung des ganzen Lebens. Nicht mehr die eigene Besserung steht im Zentrum, sondern die Schönheit Christi. Die Jünger auf dem Berg der Verklärung erlebten etwas Ähnliches, nachdem Mose und Elia verschwunden waren, heißt es schlicht, als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Wind, Wolke und Feuer haben die Bühne bereitet. Das Entscheidende ist, dass am Ende Jesus allein im Blickfeld bleibt. In der geistlichen Reife wird das Herz nicht gesättigt von den eigenen Erfahrungen, sondern von der Person des Herrn, die durch diese Erfahrungen hindurch klarer hervortritt. Diese Prägung zeigt sich nicht zuerst in spektakulären Leistungen, sondern in einer stillen Verwandlung des Alltags. Das Elektrum im Leben eines Christen erscheint in einer Sanftmut, die mit früherem Temperament nicht zu erklären ist, in einer Liebe, die auch dort nicht versiegt, wo der andere sich kaum ändert, in einer Freude, die nicht ständig von äußeren Umständen abhängt. Die Gegenwart des erlösenden Gottes verleiht dem Menschen ein inneres Gewicht, das aus der Nähe zum Thron stammt. Und er zeigte mir einen Strom des Wassers des Lebens, hell leuchtend wie Kristall, der aus dem Thron Gottes und des Lammes hervorging, wo dieser Strom sich Bahn bricht, wird das Leben durchsichtig, das eigene Ich bleibt sichtbar, aber nicht mehr herrschend. Und ich sah, und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, das hin und her zuckte, und Glanz war rings um sie her. Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers, wie der Anblick von glänzendem Metall. Und ich sah, wie der Anblick von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer, das ringsum ein Gehäuse hat, von dem Aussehen seiner Hüften an aufwärts, und von dem Aussehen seiner Hüften an abwärts sah ich wie das Aussehen von Feuer, und ein Glanz war rings um ihn. Das Elektrum in Hesekiels Vision lädt dazu ein, das eigene Leben nicht mehr nur unter dem Vorzeichen von Mangel und Versagen zu lesen, sondern als Ort, an dem der erlösende Gott seine Herrlichkeit einprägt. Wo der Blick von der eigenen Entwicklung auf Christus verschoben wird, verliert der innere Druck, etwas vorweisen zu müssen, an Macht. Die Windstöße, die Wolkenzeiten und die Feuerproben gewinnen Sinn, weil sie auf ein Ziel hingeordnet sind, dass niemand als Jesus allein im Zentrum steht. In dieser Haltung lässt sich der Weg weitergehen, nicht naiv optimistisch, sondern getröstet von der Zusage, dass Gott selbst der rote Faden unserer Geschichte ist und seine Herrlichkeit auch durch zerbrechliche Gefäße hindurch leuchten lässt. Herr Jesus Christus, danke für den Wind deines Geistes, der uns aus geistlicher Schläfrigkeit weckt, und für die Wolke deiner Gegenwart, unter der wir geborgen sind und dein Licht neu über unserem Leben aufgeht. Danke für das Feuer deiner Heiligkeit, das nicht zerstört, sondern reinigt, alles Unreine verbrennt und Raum schafft für deine Gnade. Lass das Elektrum deiner Herrlichkeit in uns aufleuchten, damit nicht unsere Stärke, sondern deine Erlösung, deine Schönheit und deine Liebe sichtbar werden. Erneuere in uns Tag für Tag den heilsamen Kreislauf von Wind, Wolke, Feuer und Herrlichkeit und erfülle uns mit der Gewissheit, dass du in allem, was du zulässt, auf unsere tiefere Gemeinschaft mit dir zielst. So bewahre unsere Herzen in deiner Gnade und lass unser Leben ein stilles, klares Zeugnis deiner Gegenwart sein. Amen.